Du hast mich siegreich den Klauen des Fiskus entrissen und gelobt sei dein Name.
Ich denke, wir werden uns auch fernerhin gegenseitig helfen, wo es irgend angeht.
Du weißt, ohne dass ich es dir schreibe, wie dankbar ich dir bin für deine außerordentlichen Freundschaftsbeweise.
Ich bin noch nicht wieder so heiter und menschlich gestimmt gewesen, als ich die 10 Tage war, die ich bei dir zubrachte.
Dass ich einen Augenblick dich im Stich lassen könnte, ist reine Fantasie. Du verbleibst stets mein Intimus. Wie ich hoffentlich der Deine.
Dir kann ich nicht genug danken für die Freundschaft.
Ich kann dir nicht dankbar genug sein, obgleich ich keines neuen Beweises deiner Freundschaft bedurfte, um mich zu überzeugen, dass sie aufopfernd ist.
Je eher du kommst, desto besser.
Dir kann ich nicht genug danken für die Freundschaft.
Du bist mein ältester und bester Freund. Verlass dich darauf, dass ich für dich das Möglichste tue. Karl Marx war der größte lebende Denker. Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben. Und so auch sein Werk.
Karl Marx und Friedrich Engels. Über Größe und Grenzen einer abenteuerlichen Freundschaft. Feature von Uwe Wittstock.
Unter all den furchtbaren Qualen, die ich in diesen Tagen durchgemacht habe, hat mich immer der Gedanke an dich und deine Freundschaft aufrecht gehalten und die Hoffnung, dass wir noch etwas Vernünftiges in der Welt zusammen zu tun haben.
Diese dramatischen Worte richtete Karl Marx im April 1855 an seinen Freund Friedrich Engels. Marx hatte eine der schwärzesten Stunden seines an schwarzen Stunden nicht armen Lebens erlebt. 6 Jahre zuvor war die bürgerliche Revolution von 1848 in Deutschland zusammengebrochen und Marx hatte mit seiner Familie nach London fliehen müssen. Großbritannien gehörte zu den letzten liberalen Staaten Europas, die den gescheiterten Revolutionären noch Einreise und Aufenthalt gestatteten. Doch zu mehr war das Land nicht bereit. Es gab keinerlei staatliche Unterstützungen oder Fürsorge. Von spärlichen privaten Spenden abgesehen, konnten sie mit buchstäblich nichts rechnen. Von Willkommenskultur keine Rede.
Die Folgen erwiesen sich als fatal. Marx war ein Intellektueller, der über keine praktischen Begabungen verfügte, um seine Frau und 3 Kinder zu ernähren. In Deutschland hatte er sein Geld als Journalist verdient, der engagiert gegen den Absolutismus kämpfte. Doch damit war es nun vorbei. Irgendein Handwerk beherrschte Marx nicht. Und die Arbeit eines ungelernten Proletariers lag für den promovierten Philosophen und Sohn eines Rechtsanwaltes jenseits seiner Vorstellungswelt. Also lebte er mit seiner Familie nahezu ohne Einkommen in 2 winzigen Zimmern in London Soho, einem Viertel, das damals zu den choleraverseuchten Slums der Stadt zählte. Miete, Lebensmittel, Heizung konnte Marx nur bezahlen, indem er Schulden machte oder die letzten Wertsachen im Pfandhaus versetzte.
In dieser Situation hatten 2 weitere Kinder, die in diesen ersten Londoner Jahren geboren wurden, keine Überlebenschance. Sowohl der 1849 geborene Guido Marx als auch die knapp 2 Jahre später zur Welt gekommene Franziska Marx starben jeweils kurz nach ihrem ersten Geburtstag an Krämpfen und Luftnot und wohl auch an Mangelernährung. Und im März 1855 erkrankte schließlich auch der 8-jährige Edgar an einem, wie es die Ärzte nannten, gastrischen Fieber. Am 6. April starb er, während sein Vater ihn in den Armen hielt. Marx zeigte eine so wilde, zornige Trauer, dass sich einer seiner Gefolgsleute, Wilhelm Liebknecht, bei der Beerdigung des Kindes vorsichtshalber neben Marx stellte, weil er fürchtete, der völlig aufgelöste Vater werde zu dem kleinen Sarg seines Sohnes ins Grab springen. Wenige Tage später schrieb Marx in einem Brief an seinen Freund Friedrich Engels in Manchester:
Das Haus ist natürlich ganz verödet und verwaist seit dem Tode des teuren Kindes, das seine belebende Seele war. Es ist unbeschreiblich, wie das Kind uns überall fehlt. Ich habe schon allerlei Pech durchgemacht, aber jetzt erst weiß ich, was ein wirkliches Unglück ist. Ich fühle mich broken down. Zum Glück hatte ich am Begräbnistag so tolle Kopfschmerzen, dass Denken und Hören und Sehen mir vergangen ist.
Und dann lässt Marx den anrührenden Satz folgen, ihn habe in diesen Tagen der Qualen nur
der Gedanke an dich und deine Freundschaft aufrecht gehalten und die Hoffnung, dass wir noch etwas Vernünftiges in der Welt zusammen zu tun haben.
Karl Marx und Friedrich Engels verband rund 40 Jahre lang, von 1844 bis zum Tod von Marx im Jahr 1883 eine enge, innige Freundschaft. Obwohl längst nicht alle Briefe erhalten geblieben sind, die sie in dieser Zeit wechselten, umfasst ihre heute gedruckte Korrespondenz annähernd 1600 Schreiben. Die enorme Zahl der Manuskripte, die sie gemeinsam verfassten, ist schwer zu bestimmen, da es kaum eines gab, in das nicht Gedanken oder Informationen des jeweils anderen mit einflossen. Marx und Engels sind neben Goethe und Schiller wohl das bedeutendste Freundespaar der deutschen Geistesgeschichte.
Allerdings waren sie, und das macht ihre Freundschaft noch interessanter, zwei sehr unterschiedliche Menschen. Das begann schon beim Äußerlichen. Friedrich Engels war groß, schlank und sportlich. Marx dagegen gedrungen, mit der Neigung zu seltsam eckigen Bewegungen und einer Leidenschaft für den Aufenthalt in Bibliotheken. Aber auch sonst waren sie höchst gegensätzlich. Marx wurde 1818 in Trier als Sohn eines Rechtsanwaltes geboren, der ihn als Anhänger der Aufklärung sehr liberal erzog und mit endloser Geduld in seinem Studium unterstützte. Engels dagegen, der gut zwei Jahre später in Barmen, dem heutigen Wuppertal, zur Welt kam, war das Kind eines autoritären, frömmlerischen Fabrikbesitzers, der den Sohn zwang, die Schule abzubrechen, um Geschäftsmann zu werden.
Marx bemühte sich zeitlebens um den Anschein gutbürgerlicher Lebensformen, während Engels sie als Zwang empfand und lange mit zwei Frauen gleichzeitig zusammenlebte. Marx zeigte für einen Denker, der sich mit sozialen Fragen beschäftigte, ein erstaunlich unsoziales Verhalten. Menschen waren ihm letztlich lästig. Engels war im Gegensatz dazu eine gesellige Natur, der Freude zeigte im Umgang mit vielen Menschen, auch wenn sie aus ganz unterschiedlichen sozialen Schichten oder Milieus stammten.
Marx arbeitete chaotisch, hatte eine fast unlesbare Handschrift und hinterließ bergeweise unfertige Manuskripte. Engels war ein elegant formulierender Journalist und Autor, der mit der Präzision eines Kanzleischreibers in erstaunlich kurzer Zeit klar strukturierte Bücher zu schreiben vermochte. Vor allem aber, Marx, der große Ökonom, hatte kein Verhältnis zum Geld und lebte ständig am Rande des Ruins. Engels dagegen war nicht nur ein hervorragender Journalist, sondern auch als Geschäftsmann in der Industriestadt Manchester so erfolgreich, dass er seinen Freund mit, wie Kenner schätzen, rund 500.000 Euro nach heutiger Kaufkraft unterstützen konnte. Ohne ihn wäre Marx im Londoner Exil mit seiner Familie wohl schlicht verhungert.
Der Historiker Eberhard Illner, der lange Jahre das Friedrich-Engels-Haus in Wuppertal leitete, hebt zudem hervor, welche enormen Unterschiede im Bildungsgang dieser beiden Männer bestanden. Unterschiede, die um die Mitte des 19. Jahrhunderts noch weitaus tiefer in das soziale Zusammenleben einschnitten als heute. Aber Illner betont auch, wie sehr Engels in intellektueller Hinsicht profitierte durch die praktische Arbeit in der Geschäftswelt von Manchester und damit seinem Freund Marx Anregungen verschaffte, die in der Ideengeschichte seiner Zeit vollkommen neu waren.
Am Beginn waren sie natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Der eine ausgebildeter Akademiker mit allen Weihen der Philologie, Dr. Jur und Journalist dann auch in der Rheinischen Zeitung, arrivierter sozusagen Schriftsteller. Und auf der anderen Seite ein Autodidakt, der Obersekundarreife hatte, eine kaufmännische Ausbildung hatte, auf die damals natürlich die deutschen Intellektuellen herabgesehen haben, der aber dann durch seine Erfahrung in der Praxis in Manchester und in der Diskussion mit den dortigen sozusagen Gesellschaftstheoretikern, Gewerkschaftlern, Kartisten, Owenisten, Frühsozialisten, gesehen hat, dass die politische Ökonomie eigentlich der Schlüssel zur Erklärung von Gesellschaft und ja auch Moral, Verteilung von Werten, von Arbeit, all diesen Kernfragen der sozusagen frühkapitalistischen Industrie gewesen ist und nicht die Philologie.
Schon hier wird ein wesentlicher Punkt dieser außerordentlichen Freundschaft sichtbar, die zu außerordentlichen intellektuellen Ergebnissen führte. Der junge Marx hatte Philosophie studiert, Jura und Rechtsgeschichte, hatte aber, wie im 19. Jahrhundert in Deutschland üblich, dabei nicht die geringsten Berührungspunkte zu den wirtschaftlichen Realitäten seiner Zeit. Engels dagegen lernte diese Realitäten als Kaufmann und Manager in Manchester sehr genau kennen. Und beiden Männern gelang es durch ihre Freundschaft, den tiefen Graben, der seinerzeit die Welt des ausschließlich philosophischen Denkens und die Welt der ausschließlich praxisorientierten Kaufleute trennte, zu überwinden und so für eine entscheidende intellektuelle Befruchtung zu sorgen.
Der erste Kontakt zu Marx war ja 1843, als eben Engels auf dem Weg nach Manchester war, ist er in Köln vorbeigefahren. Da war gerade die Rheinische Zeitung, also der Vorgänger der Neuen Rheinischen Zeitung, als liberales bürgerliches Blatt der rheinischen Liberalen, sozusagen kurz vor dem Ende. Ja, mhm. Durch die Zensur ist das ja dort in die Bedrängnis gekommen. So, und auf dem Weg dorthin ist er an der Redaktion vorbei, weil er wollte natürlich aus Manchester berichten, weil er wusste ja schon, wo er hingeht, nämlich in das Zentrum der Welt, wenn man so will, ja, der Produktion in jedem Fall, der kapitalistischen Produktion der Welt. So, und er wollte dann eben zu Marx Kontakt aufnehmen und der Marx hat ihn aber falsch eingeschätzt. Der hat gesagt, das ist einer von den Junghegelianern, mit denen ich mich in Berlin sowieso schon überworfen habe und den will ich gar nicht. So, und deshalb ist das sehr kühl verlaufen. Trotzdem hat der Engels natürlich nach wie vor Berichte dann geschrieben. So, dann ist die Rheinische Zeitung eingestellt worden und Marx ging nach Paris und hat dort die deutsch-französischen Jahrbücher rausgebracht. Mhm. Und für diese deutsch-französischen Jahrbücher hat Engels dann eben geschrieben und dann diesen Aufsatz Grundzüge der Kritik der Nationalökonomie, also der politischen Ökonomie, geschrieben. Und das liest dann erstmals der Marx. Und dann sagt er, mein Gott, das ist es. Da liegt der Hase im Pfeffer, nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie.
Zu den Besonderheiten dieser Freundschaft gehört allerdings auch, dass Engels diese Idee zu einem völlig neuen Ansatz der Gesellschaftsanalyse ohne großes Zögern und ohne erkennbare intellektuelle Urhebereitelkeiten an Marx abtrat. Er sah sich, zumindest in diesen frühen Jahren, vor allem als Empiriker, nicht als Theoretiker. Wie ein früher soziologischer Feldforscher erkundete er die seinerzeit entsetzlichen, oft genug mörderischen Lebensbedingungen der Arbeiter in Manchester. 12 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche ohne Aussicht auf Urlaub oder soziale Absicherung standen sie in den Fabriken an den Maschinen. Ihre Unterkünfte beschrieb Engels so:
Die Cottages sind alt, schmutzig und von der kleinsten Sorte. Die Straßen uneben, holperig und zum Teil ungepflastert und ohne Abflüsse. Eine Unmasse Unrat, Abfall und ekelhafter Kot liegt zwischen stehenden Lachen überall herum. Die Atmosphäre ist durch die Ausdünstungen derselben verpestet und durch den Rauch von einem Dutzend Fabrikschornsteinen verfinstert und schwer gemacht. Eine Menge zerlumpter Kinder und Weiber treibt sich hier umher, ebenso schmutzig wie die Schweine, die sich auf den Aschenhaufen und in den Pfützen wohl sein lassen. Was soll man sagen, wenn man hört, dass in jedem dieser Häuschen, das allerhöchstens 2 Zimmer und den Dachraum, vielleicht noch einen Keller hat, durchschnittlich 20 Menschen wohnen, dass in dem ganzen Bezirk nur auf etwa 120 Menschen ein, natürlich meist ganz unzulänglicher Abtritt kommt.
Aber vor der Herkulesaufgabe, aus den Ergebnissen dieser erschreckenden Bestandsaufnahme eine umfassende Gesellschaftstheorie abzuleiten oder sogar eine Geschichtsphilosophie zu entwerfen, wie Marx es dann tat, die seiner Ansicht nach in einer Überwindung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung gipfeln sollte, davor scheute Engels zurück.
Auch in diesem Punkt zeigte Marx vollkommen andere Charakterzüge. Sein Selbstbewusstsein war schon als Student schier grenzenlos. Er war ein besessener Arbeiter mit der Gewohnheit, ganze Nächte lang zu lesen und zu schreiben und hielt sich dabei durch Rauchen wach. Er verschlang ganze Bücherberge der unterschiedlichsten Fachrichtungen in atemberaubend kurzer Zeit. Und mit seiner Belesenheit, seinem scharfen Intellekt und seiner Neigung zu polemischer Rhetorik muss er im Gespräch ungeheuer beeindruckend, ja von geradezu einschüchternder geistiger Präsenz gewesen sein. Als er gerade eben sein Studium beendet und promoviert hatte, aber von ihm noch kein Buch und kein einziger Artikel, nicht einmal seine Dissertation veröffentlicht worden waren, zeigten sich bereits viele Intellektuelle, die ihn trafen, geradezu überwältigt von seinen Fähigkeiten. Moses Hess zum Beispiel, ein rheinischer Frühsozialist, der sich bereits als gestandener Schriftsteller und Journalist einen Namen gemacht hatte, schrieb nach ersten Begegnungen mit dem gerade 23 Jahre alten Marx einen Brief an einen Freund, in dem er vor dem jungen Denker förmlich in die Knie ging.
Du kannst dich darauf gefasst machen, den größten, vielleicht den einzigen jetzt lebenden eigentlichen Philosophen kennenzulernen. der nächstens, wo er öffentlich auftreten wird, sowohl in Schriften als auf dem Katheter, die Augen Deutschlands auf sich ziehen wird. Dr. Marx, so heißt mein Abgott, ist noch ein ganz junger Mann. Er verbindet mit dem tiefsten philosophischen Ernst den schneidendsten Witz. Denke dir Rousseau, Voltaire, Holbach, Lessing, Heine und Hegel in einer Person vereinigt. Ich sage vereinigt, nicht zusammengeschmissen. So hast du Dr. Marx.
Dieser enormen intellektuellen Ausstrahlungskraft konnte und wollte sich auch Engels nicht entziehen. Und so entwickelte sich zwischen ihm und Marx zu Beginn ihrer Freundschaft eine Aufgabenteilung, die zumindest einen Aspekt ihrer lebenslangen Zusammenarbeit ausmachte. Engels speiste in die Gedankenwelt von Marx seine genauen Kenntnisse aus der Wirtschaftspraxis ein und wurde von Marx auf diesem Themengebiet immer wieder um detaillierte Auskünfte gebeten. Doch wäre es falsch, Engels deshalb nur als eine Art Assistenten zu sehen, der Marx mit Informationsmaterial aus dem Wirtschaftsleben versorgte. Er war, wie die geistige Initialzündung zeigt, zu der er Marx mit jenem Aufsatz über die Umrisse einer Kritik der Nationalökonomie verhalf, zugleich ein Anreger, der wichtige politisch-philosophische Ideen skizzierte und Marx dann zur Ausarbeitung überließ.
Der Historiker Jürgen Herres, der 2018 ein sehr genaues und scharfsichtiges Buch über die Freundschaft von Marx und Engels veröffentlicht hat, warnt hier vor Vereinfachungen, wie sie früher in der Geschichtsschreibung der Arbeiterbewegung üblich waren. Engels wurde da gern als eine Art intellektueller Sparringspartner von Marx abgetan und für viele Simplifizierungen des Marxischen Denkens verantwortlich gemacht, die den Marxismus zwar popularisiert, aber auch so entstellt hätten, dass er schließlich zur diktatorischen Staatsideologie des realen Sozialismus missbraucht werden konnte. In den Augen von Jürgen Herres wird man dem Verhältnis zwischen Marx und Engels aber erst dann gerecht, wenn man erkennt, wie sich beide wechselseitig geistig anregten und entscheidend bereicherten.
In der Geistesgeschichte gibt es bestimmt, ich wüsste nicht, noch ein Beispiel. Jedenfalls sind die Beispiele für ein solch eng zusammenarbeitendes Duo wie Marx und Engels sehr selten. Wir haben es eher in der Welt der Komiker. Ne? Denken Sie an Laurel und Hardy, Dick und Doof. Nur dort ist eben der eine der Frontmann und der andere ist der Stichwortgeber und der Prügelknabe. Und wir haben jetzt in der Geschichtsschreibung und in der Betrachtung dieses Verhältnisses von Marx und Engels haben wir immer wieder den Versuch, eine ähnliche Arbeitsteilung, eine ähnliche Sichtweise zu entwickeln. Marx, der Frontmann, der geniale Philosoph und Engels dann eher der Stichwortgeber. Und im Kampf gegen die marxistischen Ideologien wird der Engels dann relativ schnell auch zum Prügelknaben. Also um den Marxismus zu retten, um Marx und seine Ideen zu retten, wird dann Engels dafür verantwortlich gemacht, für die Orthodoxie und für die Vereinfachung und für die Ideologisierungen oder sowas. Aber in Wirklichkeit, glaube ich, muss man es anders sehen. Man muss diese wechselseitige Bedingtheit von den beiden sehen.
Neben den erstaunlich zahlreichen Unterschieden zwischen Marx und Engels existierten aber natürlich auch viele Gemeinsamkeiten, sonst hätte sich letztlich wohl keine Freundschaft entwickeln können. Zu diesen Gemeinsamkeiten gehörten in erster Linie selbstverständlich ihre politischen Überzeugungen. Es war die Empörung über die quälend ungerechten sozialen Verhältnisse ihrer Zeit, die sie zu Verbündeten machte. Aber zu einer derart engen, langwährenden Freundschaft gehören mehr als nur Übereinstimmungen in politischen Fragen. Solche Übereinstimmungen gab es auch mit anderen politischen Denkern ihrer Zeit. Doch bezeichnenderweise hielt das die zwei Freunde nie davon ab, andere Sozialisten, ob es nun enge Parteigänger waren oder mehr oder weniger deutliche Abweichler von ihrem Kurs, in ihren Briefen oder auch öffentlich auf das Übelste zu beschimpfen und zu beleidigen.
Gerade darin wird aber indirekt eine ihrer Gemeinsamkeiten sichtbar. Marx und Engels waren sich der Überlegenheit ihrer Anschauungen derart sicher, dass sie andere Meinungen im Grunde nie ernsthaft erwogen, sondern lediglich ein Ärgernis in ihnen sahen und mit Verachtung auf sie reagierten. Sie hatten weder Selbstzweifel noch allzu viel Geduld mit ihren Mitmenschen in politischen Fragen. In ihrer Neigung zur Herabsetzung und zum Abkanzeln anderer waren sie nicht nur rücksichtslos, sondern auch sprachlich fantasievoll. Der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger ging einmal so weit, aus den Schriften von Marx und Engels ein ganzes Verzeichnis der hemmungslosen Schmähungen zusammenzustellen, mit denen sie Gegner oder auch Gefolgsleute überzogen. Der russische Anarchist Michail Bakunin ist da unter anderem verzeichnet als
Ungeheuer,
panslawistisches Pack,
verdammter Russe,
Kosak,
Intrigant,
Marktschreier,
Vieh,
Esel,
Scharlatan,
Schwindler,
moskowitisches Kuckucksei,
moskowitischer Diktator,
verdammter Moskowiter.
Wilhelm Liebknecht, Gründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei, einer Vorläuferin der SPD, wurde von ihnen tituliert als
Esel,
Vogelscheuche,
Lügner,
Vieh,
Rindvieh,
Bieder Rindvieh,
unglückliches Vieh,
Rindvieh sein Leben lang,
Schwachkopf,
schwüler Kohl,
Dummkopf.
Marx nannte seinen eigenen Schwiegersohn Paul Lafargue, einen Arzt, der auf Kuba als Sohn eines Franzosen und einer Kreolin geboren worden war, wegen dessen Herkunft unter anderem einen
medizinischen Kreolen, Neger, Negrillo, Naturkind, verdammter Schlingel, großer Schnitzer, inkurablen Narr, Quacksalber, Abkömmling eines Gorillas.
Und Ferdinand Lassalle, Gründer des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins, ebenfalls eine Vorläuferorganisation der SPD, gaben Marx und Engels, da er jüdischer Herkunft war, in ihren Briefen übel abschätzige Beinamen wie
Jüdel Braun,
Ephraim Gescheit,
Jüdekopp,
Baron Itzig,
Wasserpolackischer Jude.
Da Lassalle nach Marx' Ansicht eine dunkle Hautfarbe und krauses Haar hatte, qualifizierte er ihn 1862 in einem Brief an Engels ab als den
jüdischen Nigger Lassalle. Es ist mir jetzt völlig klar, dass er, wie auch seine Kopfbildung und sein Haarwuchs beweist, von den Negern abstammt, die sich dem Zug des Moses aus Ägypten anschlossen, wenn nicht seine Mutter oder Großmutter von väterlicher Seite sich mit einem Neger kreuzten. Nun, diese Verbindung von Judentum und Germanentum mit der negerhaften Grundsubstanz müssen ein sonderbares Produkt hervorbringen. Die Zudringlichkeit des Burschen ist auch negerhaft.
Engels ließ, sobald die Rede auf Lassalle kam, seiner Judenfeindschaft ebenso freien Lauf.
Antisemitismus war im 19. Jahrhundert weit verbreitet. Er gehörte zum festen geistigen Inventar nicht nur des deutschen Bürgertums. Doch bedenkt man, dass der Großvater von Marx noch der Rabbi von Trier war und sein Vater sich erst im Erwachsenenalter hatte protestantisch taufen lassen, weshalb auch Karl Marx als Protestant aufwuchs, dann ist seine heftige Ablehnung des Judentums einigermaßen überraschend. Erklären lässt es sich vielleicht durch einen unbewussten und unreflektierten Wunsch, sich als Atheist von den ausgeprägten religiösen Haltungen seiner Vorfahren abzusetzen. In seinem frühen Aufsatz »Zur Judenfrage« erklärte er das Judentum geradezu zum Modellfall des kapitalistischen Wirtschaftens und damit zum Inbegriff all dessen, was er ablehnte.
Betrachten wir den weltlichen Juden, nicht den Sabbatjuden, sondern den Alltagsjuden. Suchen wir das Geheimnis des Juden nicht in seiner Religion, sondern suchen wir das Geheimnis der Religion im wirklichen Juden. Welches ist der weltliche Grund des Judentums? Das praktische Bedürfnis, der Eigennutz. Welches ist der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher. Welches ist sein weltlicher Gott? Das Geld.
Nicht ein Wort verliert Marx in diesem Aufsatz darüber, wie klein der Anteil reicher jüdischer Kaufleute oder Bankiers war im Vergleich zur weit überwiegenden verarmten Mehrheit der jüdischen Gemeinden. Und er erwähnt nirgendwo, obwohl er über glänzende historische Kenntnisse verfügte, die christlichen Berufsverbote für Juden, die sie unter anderem in den verachteten Beruf des Geldverleihers drängten. Es ist erstaunlich und verstörend, dass Marx, der sonst die Denkmuster seiner Zeit oft scharfsinnig kritisierte, ausgerechnet die grobschlächtigen antisemitischen Klischees ohne Vorbehalt übernahm. Und dass ihm sein ebenfalls historisch hochgebildeter Freund Friedrich Engels in diesem Punkt nicht widersprach, sondern bedenkenlos zustimmte, macht eine der erschreckenden Gemeinsamkeiten der beiden Freunde aus.
Auch viele der nationalistischen Ressentiments, die ihre Zeit prägten, übernahmen Marx und Engels nicht nur, sondern spitzten sie oft noch zu. denn vor dem Hintergrund ihrer historisch-materialistischen Geschichtsphilosophie glaubten sie pauschal unterscheiden zu können zwischen modernen und zurückgebliebenen, zwischen progressiven und dem Untergang geweihten Völkern. So schrieb Engels über die konservativen Kantone der Schweiz, die er unter dem Begriff Urschweiz zusammenfasste:
Die Urschweiz ist bei ihrer ursprünglichen Barbarei mitten in Europa stehen geblieben, während alle anderen Nationen, selbst die übrigen Schweizer, fortgeschritten sind. Mit dem ganzen Starrsinn roher Urgermanen bestehen sie auf der Kantonalsouveränität, das heißt auf dem Recht in Ewigkeit nach Belieben dumm, bigott, brutal, borniert, widersinnig und käuflich zu sein.
Vor allem aber in Russland sahen Marx und Engels die reaktionärste Großmacht auf dem europäischen Kontinent. Engels ließ deshalb keinen Zweifel daran, dass die Bevölkerung überaus rückständig sei.
Bis zur heutigen Zeit sind Russen aller Klassen viel zu barbarisch, um an wissenschaftlicher oder geistiger Tätigkeit irgendwelcher Art, außer Intrigen, Gefallen zu finden.
Aber auch für die Polen hatte Engels nur Geringschätzung übrig.
Die Polen haben nie etwas anderes in der Geschichte getan, als tapfere, krakeelsüchtige Dummheit gespielt.
Und so weiter und so fort. Die Mexikaner bezeichnete Engels pauschal als
faul.
Die Mauren Algeriens stünden, schrieb er,
in moralischer Beziehung auf sehr niedriger Stufe.
Und die Gälen in Schottland, die Bretonen in Frankreich, die Basken in Spanien oder die Südslawen in Österreich-Ungarn waren in seinen Augen
nichts weiter als der Völkerabfall einer höchst verworrenen tausendjährigen Entwicklung.
Auch Marx pflegte Völker gern generalisierend wie Figuren auf einem Schachbrett zu ordnen und gegeneinander in Stellung zu bringen. Für die Leser der New York Daily Tribune schrieb er:
Es bereiten die Skandinavier und die Deutschen, die beide zur gleichen großen Rasse gehören, nur den Weg für ihren Erbfeind, den Slawen, wenn sie miteinander streiten, statt sich zu verbinden.
Und auch angesichts außereuropäischer Konflikte zögert er nicht, umgehend zu entscheiden, welche Völker in historisch-militärischer Hinsicht leistungsfähig sind und welche nicht.
Die indische Gesellschaft hat überhaupt keine Geschichte, zumindest keine bekannte Geschichte. Die Frage ist daher nicht, ob die Engländer ein Recht hatten, Indien zu erobern, sondern ob ein von den Türken, den Persern, den Russen erobertes Indien dem von den Briten eroberten vorzuziehen wäre.
Zugegeben, diese kurzen Zitate sind hier, wie zwangsläufig jedes Zitat, aus ihren Zusammenhängen herausgerissen. Wenn man sie in ihren jeweiligen Kontexten liest, wirken sie weniger brutal und barbarisch als in einer solchen knappen und pointierten Auflistung. Aber diese Aneinanderreihung zeigt eine weitere Gemeinsamkeit von Marx und Engels, nämlich wie sehr sie, trotz ihrer zweifellos hochorganisierten intellektuellen Fähigkeiten, zu erstaunlich bedenkenlosen Pauschalurteilen bereit waren.
Der Marx-Forscher Jürgen Herres macht hier allerdings eine Einschränkung. Einige der Anmerkungen von Marx und Engels, die uns heute sehr grobschlächtig oder gar skandalös vorkommen, stammen aus dem Briefwechsel der beiden Freunde, der nie zur Veröffentlichung bestimmt war.
Wobei man dann aber immer wieder sagen muss, es handelt sich hier um Privatbriefe. Ja, das muss man berücksichtigen. In einer gewissen Weise sind es Küchengespräche oder Stammtischgespräche, Gespräche beim Bier in gewisser Weise.
In einer solchen privaten Kommunikation unter Freunden legen die Beteiligten ihre Worte verständlicherweise nicht auf die Goldwaage. Es ging Marx und Engels offenbar vielmehr darum, sich mit Witz und zugespitzten Formulierungen schnell über Sachverhalte auszutauschen, Meinungen zu erproben und gelegentlich auch Ressentiments freien Lauf zu lassen, die sie bei öffentlichen Auftritten oder Publikationen vielleicht eher unterdrückt hätten.
Gerade dieser ungefilterte Austausch lässt aber erkennen, in welch hohem Maße sich Marx und Engels vertrauten. Und das war unter den Exilanten, die im 19. Jahrhundert vor den politischen Zuständen in ihren Heimatländern ins Ausland fliehen mussten, nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Die elenden Lebensbedingungen im Exil brachten keineswegs die besten oder vorbildlichsten Charaktereigenschaften zum Vorschein. Weil die Geflohenen ständig damit rechnen mussten, von Spitzeln umgeben zu sein, die mit den Geheimdiensten ihrer Herkunftsländer zusammenarbeiteten, war ein umfassendes Misstrauen ihr alltäglicher Begleiter. Verdächtigungen, Intrigen und auch Rivalitäten um die intellektuelle Meinungsführerschaft bestimmten die Atmosphäre.
Sowohl in den frühen Jahren, als Marx und Engels in Frankreich und Belgien lebten, als auch in England, wo sie nach 1848 als geschlagene Revolutionäre Zuflucht suchten, ähnelte das politische Exil einer Schlangengrube, in der sich niemand auf den anderen verlassen konnte und jeder jederzeit damit rechnen musste, von den ehemals engsten Mitstreitern angegriffen oder verleumdet zu werden.
In dieser Hinsicht bewährte sich die Freundschaft von Marx und Engels hervorragend. Sie waren einander loyale Partner, die untereinander rückhaltlos offen sprachen, ohne sich vor Vertrauensbrüchen fürchten zu müssen, wie sie im politischen Geschäft auch jenseits des Exils keine Seltenheit sind. In verschiedenen Organisationen spielten sie sich geschickt und zum gemeinsamen Vorteil die Bälle zu. Im mündlichen oder brieflichen Dialog erprobten sie neue Ideen oder Strategien, ohne je in Sorge zu sein, sich vor dem anderen eine Blöße zu geben.
Diese eindrucksvolle Freundschaftsbilanz gilt allerdings lediglich mit einer Einschränkung. Nach dem Tod von Karl Marx vereinbarten dessen Töchter untereinander, dafür zu sorgen, dass Engels, der bei ihnen den Spitznamen General trug, in den vielen 100 Briefen ihres Vaters keine abträglichen Formulierungen über sich finden werde. Die jüngste von ihnen, Elena, schrieb an Schwester Laura 12 Tage, nachdem Marx gestorben war:
Liebe Laura, ich brauche dir nicht zu sagen, dass ich mit der größten Sorgfalt darauf achten werde, dass unser guter General nicht sehen wird, was ihn verletzen könnte. Ich sondere in der Tat alle privaten Briefe aus. Die haben nur für uns ein Interesse und können später einmal geordnet werden.
Offenbar hat Marx also im Familienkreis nicht immer positiv über seinen Freund gesprochen oder in Briefen geschrieben. Die Töchter wussten sehr genau, dass Briefe mit verletzenden Seitenhieben existierten und beeilten sich, sie verschwinden zu lassen. Zudem hat ihre Mutter Jenny, obwohl die Familie Friedrich Engels in materieller Hinsicht ungeheuer viel verdankte, konsequent an einer spürbaren Distanz zu diesem engsten Freund ihres Mannes festgehalten. So blieb sie in ihren Briefen an ihn bei der steifen Anrede »Lieber Herr Engels« und scheint ihn zeitlebens gesiezt zu haben. Vermutlich ahnte sie, dass ihr Mann Karl, der in der Familie hinter dem Rücken von Engels gelegentlich Engels Schwächen kritisierte, sich vermutlich im Gegenzug bei Engels über die Schwächen seiner Frau beklagen würde. Tatsächlich hat Marx seiner Lästerlust auch in dieser Hinsicht die Zügel schießen lassen und zu Engels manche recht unschmeichelhafte Anmerkung über Jenny gemacht.
Vor allem aber dürfte eine dramatische Familienaffäre Jenny Marx' Beziehung zu Engels belastet haben. Diese Affäre zeigt andererseits, wie erstaunlich weit die Männerfreundschaft zwischen Karl Marx und Friedrich Engels reichte. Im Juni 1851 brachte Helena Demuth, die als unverheiratete Haushälterin das Leben der Familie Marx jahrzehntelang teilte, einen Sohn zur Welt. Über den Vater des Kindes gab sie keine Auskunft. Da der Säugling Ähnlichkeiten mit Karl Marx zeigte, fiel Jennys Verdacht auf ihren Mann. Doch der stritt alles ab und scheint in Briefen, die später vernichtet wurden, Friedrich Engels dazu bewegt zu haben, sich zu der Vaterschaft des Neugeborenen zu bekennen. Erst nach dem Tod des Ehepaars Marx hat Engels dieses Familiengeheimnis den Töchtern Marx gegenüber gelüftet.
Auch wenn Jenny Marx vermutlich mit aller Kraft an diese Lebenslüge zu glauben versuchte, um ihren Ehefrieden zu retten, war sie doch viel zu intelligent, als dass sie alle Zweifel hätte restlos beiseite schieben können. In ehrlichen Momenten musste sie sich also eingestehen, dass ihr Mann sie nicht nur mit Helena Demuth hintergangen, sondern auch mit Engels insgeheim Verabredungen getroffen hatte, um sie zu täuschen. Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, wenn sie Abstand zu Engels warte und vielleicht auch Eifersucht verspürte auf die bedeutende Rolle, die Engels im Leben ihres Mannes spielte und auf das außerordentliche Vertrauensverhältnis der beiden Freunde.
Andererseits war scheinbar auch Engels nicht frei von Eifersucht, wenn es um Marx ging. Sehr sorgfältig achtete er darauf, dass er in allen intellektuellen und politischen Fragen der wichtigste Ansprechpartner seines Freundes blieb und dass er in der Zusammenarbeit mit Marx nicht von anderen Gefolgsleuten in den Schatten gestellt wurde. Die zahllosen Zerwürfnisse zwischen Marx und anderen Mitstreitern hat Engels vielleicht nicht aktiv gefördert, aber er hat Marx auch nie gebremst und zur Versöhnung angehalten, blieb er doch auf diese Weise der unangefochtene Flügelmann an der Seite seines Freundes.
Der Engels-Fachmann Eberhard Illner weist auf die Neuedition der Marx-Engels-Gesamtausgabe, die sogenannte Mega, hin und betont, wie viel Engels nicht nur in materieller, sondern auch in immaterieller Hinsicht leistete, um sich diesen Platz an Marx' Seite zu sichern.
Ja, natürlich, er hat ihn ja sozusagen aufgebaut. Er hat da sehr viel reingesteckt, ja. Und zwar jetzt auch ganz einfach. Ich meine, es stellt sich jetzt bei der Mega heraus, wie viele Artikel, unter denen Marx steht, von Engels eigentlich sind. Ja? Also da ist sehr viel, ich sag mal, Investment reingeflossen in die Person von Marx, von Seiten von Friedrich Engels. Und das wollte er sich natürlich auch irgendwo nicht nehmen lassen. So, und eben dieses Aufbauen. Er hat ganz klar erkannt, dass Marx ein brillanter Analytiker ist, ein brillanter Denker, der sozusagen das, was er selber nicht schaffen konnte, nämlich die theoretischen Verbindungen herzustellen, das ganze System auszuarbeiten, die Hartnäckigkeit zu haben, jeden Tag da in der Bibliothek des Britischen Museums zu sitzen, das konnte er auch gar nicht. Er musste seinem Beruf erstens nachgehen und zweitens hat er auch gar nicht diese akademischen Voraussetzungen gehabt, so etwas zu tun. Der war Autodidakt. Ja, das muss man sich immer klar machen. Und Autodidakten haben ja immer die Eigenschaft, durch Fleiß Dinge zu kompensieren, was Intellektuellen, akademisch Ausgebildeten sozusagen automatisch qua Methode zufliegt. Ja. Und das hat er gesehen, dass da auch Grenzen sind. Da wird dann die Luft irgendwie dünner. Und da brauchte er Marx.
Dieses Investment, um das Wort von Eberhard Illner aufzugreifen, von Friedrich Engels in seinen Freund Karl Marx, war in jeder Hinsicht außergewöhnlich. Er hatte nicht nur über fast 20 Jahre hinweg die Familie Marx in London durch erhebliche Geldüberweisungen von Manchester aus buchstäblich vor dem Verhungern gerettet, und er hat nicht nur, worauf Illner anspielt, viele Dutzend Artikel für die New York Daily Tribune und andere Zeitungen geschrieben, die unter Marx' Namen veröffentlicht und an Marx honoriert wurden, sondern er setzte seinem Freund Ende der 1860er Jahre eine Art feste, großzügig bemessene Jahresrente aus, um ihn und seine Familie von allen finanziellen Sorgen zu befreien. Mit 250 bis 300 Pfund konnte eine englische Mittelstandsfamilie seinerzeit ein gutbürgerliches Leben führen.
Friedrich Engels zahlte, nachdem er seinen Anteil an der Firma, für die er in Manchester gearbeitet hatte, an seinen Geschäftspartner Gottfried Ermen verkaufte, an Marx etwa 350 Pfund pro Jahr. Dieses überaus großzügige Angebot eröffnete er Marx, den er gern bei dessen Spitznamen Moor nannte, in einem Brief Ende November 1868.
Lieber Moor, überlege dir die Antwort auf folgende Fragen ganz genau und beantworte sie mir umgehend, sodass ich Dienstagmorgen deine Antwort habe. Erstens, wie viel Geld brauchst du, um alle deine Schulden zu bezahlen, so as to have a clear start? Zweitens, kannst du mit 350 Pfund für die gewöhnlichen regelmäßigen Bedürfnisse im Jahr auskommen, wobei ich Extrakosten durch Krankheit und unvorhergesehene Ereignisse ausschließe? Die von Gottfried Ermen mir offerierte Summe, von der bei mir schon lange, ehe er sie mir offerierte, feststand, dass sie eventuell ausschließlich dafür verwandt werde, den dir nötigen Zuschuss zu decken, würde mich in den Stand setzen, dir 350 Pfund jährlich sicher für 5 bis 6 Jahre zuzuweisen und bei außergewöhnlichen Fällen auch selbst noch etwas mehr.
Natürlich nahm Marx das Angebot an und war, wie er Engels in seinem Antwortschreiben wissen ließ,
ganz knocked down durch deine zu große Güte.
Aber Marx stand, und das wusste er genau, nicht nur wegen dieser materiellen Unterstützung, die er schließlich bis zum Ende seines Lebens erhielt, bei Engels in der Schuld. Engels Leidenschaft galt, so wie die von Marx, in erster Linie dem politischen Kampf für ihre sozialistischen Ideen. Wenn Engels dennoch für fast 20 Jahre die Fronarbeit als Manager in Manchester auf sich genommen hatte, dann um für sich selbst und für Marx ein materielles Auskommen zu schaffen.
Mit dieser Verpflichtung zur Dankbarkeit geriet Marx allerdings im Laufe der 1870er Jahre in eine menschlich schwierige Situation. Denn das Kapital war noch keineswegs vollendet. Er plante einen zweiten und dritten Band und hatte dafür bereits einen Manuskriptberg von über 1600 Blatt aufgetürmt. Ein zentraler Punkt seiner volkswirtschaftlichen Überlegungen im ersten Band war die Ermittlung des Preises einer Ware. Er schloss sich hier den Ideen der klassischen Nationalökonomie von Adam Smith und David Ricardo an, die behaupteten, der Wert einer Ware werde allein nach der in ihre Produktion investierten Arbeit berechnet. Dieser Theorie erwuchs aber mit Beginn der 1870er Jahre eine ernste akademische Konkurrenz durch die Vorstellung der Grenznutzenschule, die den Wert einer Ware nicht bei der Ware selbst suchte, sondern als ein Ergebnis des Verhältnisses zwischen Angebot und Nachfrage definierte.
Marx hat sich zumindest mit einem Vertreter dieser Grenznutzenschule eingehend beschäftigt, mit den Arbeiten des Briten William Stanley Drevens. Selbst wenn er die Forschungsergebnisse dieser Schule, die bis heute in den Wirtschaftswissenschaften eine wesentliche Rolle spielt, abgelehnt hat, hätte er deren Thesen als gewissenhafter Wissenschaftler in den folgenden Bänden seines Kapitals zumindest analysieren und diskutieren müssen. Doch das hätte Marx nicht nur erhebliche zusätzliche akademische Anstrengungen abverlangt, es hätte ihn auch gegenüber seiner Familie und gegenüber Engels in eine bedenkliche Situation gebracht.
Marx verfügte zeitlebens über ein außerordentlich hochentwickeltes Selbstbewusstsein. Er hatte in den 2 Jahrzehnten, in denen er am Kapital arbeitete, allergrößte Erwartungen geweckt, was die Bedeutung und die Auswirkungen dieses Buches anging. Vor dem Hintergrund der Opfer, die er seiner Familie, aber auch Engels für dieses Werk abverlangt hatte, wäre es außerordentlich schwierig gewesen, die Thesen einer neuen, konkurrierenden wirtschaftswissenschaftlichen Schule objektiv und selbstkritisch zu berücksichtigen. Man darf nicht vergessen, dass Marx bis zu seinem Tod finanziell von Engels abhängig war. Es wäre für ihn riskant gewesen, Engels die Erkenntnis zuzumuten, dass seine Investitionen in das Kapital möglicherweise doch nicht zu wissenschaftlich unbestreitbaren, sondern durchaus fragwürdigen Resultaten geführt hatten. Folglich blieb Marx kaum eine andere Möglichkeit, als seine ökonomischen Überzeugungen gegen jedwede Kritik eisern zu verteidigen.
Doch überraschenderweise hat er dies letztlich nicht konsequent getan. Er unternahm zwar gelegentlich Anläufe, den 2. und 3. Band des Kapitals fertigzustellen, aber fast 15 Jahre lang ließ er sich von immer neuen Forschungen auf anderen Gebieten ablenken, betrieb ethnologische Studien, vertiefte sich in naturwissenschaftliche Fachgebiete wie Physiologie, Chemie oder Geologie. Das Ergebnis war, dass er das Kapital bis zu seinem Tod nicht nur niemals vollendete, sondern dass die Manuskripte, die er hinterließ, in einem dürftigen, lückenhaften Zustand waren.
Am 14. März 1883 kam Engels gegen 14.30 Uhr zu seinem täglichen Besuch in das Haus von Karl Marx in der Maitland Park Road in London. Als die Haushälterin Helena Demuth die Tür öffnete, war sie bereits in Tränen aufgelöst. Es ging Marx, berichtete sie Engels, offensichtlich immer schlechter.
Ich erkundigte mich, suchte der Sache auf den Grund zu kommen, zu trösten. Eine kleine Blutung. Aber ein plötzliches Zusammensinken war eingetreten. Er sei halb im Schlaf, ich möge mitkommen. Als wir eintraten, lag er da, schlafend. Aber um nicht mehr aufzuwachen. Puls und Atem waren fort. In den 2 Minuten war er ruhig und schmerzlos entschlummert.
Nach der Beerdigung machte sich Engels gemeinsam mit Helena Demuth daran, im Arbeitszimmer von Marx alle Manuskripte zu sichten und zu bergen. Darunter auch das der beiden noch ausstehenden Bände des Kapitals. Doch deren Bearbeitungszustand war viel schlechter, als Engels angenommen hatte. Er beklagte sich in einem Brief bei August Bebel, dem Gründer der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Deutschland.
Neben vollständig ausgearbeiteten Stücken anderes rein skizziert. Alles Entwurf, mit Ausnahme von 2 Kapiteln. Die Belegzitate ungeordnet, haufenweise zusammengeworfen, bloß für spätere Auswahl gesammelt. Dabei die platterdings nur mir lesbare und das mit Mühe Handschrift. Du fragst, wie es dazu kam, dass gerade mir geheim gehalten wurde, wie weit das Ding fertig war? Sehr einfach. Hätte ich das gewusst, ich hätte ihm bei Tag und Nacht keine Ruhe gelassen, bis es ganz fertig und gedruckt war. Und das wusste Marx besser als jeder andere. Er wusste daneben, dass das Manuskript im schlimmsten, jetzt eingetretenen Fall von mir in seinem Geist herausgegeben werden konnte.
Tatsächlich erwiesen sich die Herausgeberarbeiten für Engels als eine schier endlose Mühe. Er brauchte über 10 Jahre, bis er nach dem zweiten auch den abschließenden dritten Band veröffentlichen konnte. Das ist kein Wunder, wenn man von der Historikerin und Politologin Regina Roth, die diese Bände für die Mega, die neue historisch-kritische Marx-Engels-Gesamtausgabe mit wissenschaftlicher Akribie ediert und für die Veröffentlichung fertig gemacht hat, erfährt, mit welchen Schwierigkeiten Engels zu kämpfen hatte.
Ja, die Handschrift von Marx ist wirklich auch sehr schwer zu entziffern. Ja. Das muss man einfach sagen. Sie ist auch deswegen schwer zu entziffern, weil er nicht nur sehr viel und sehr klein geschrieben hat, sondern weil er auch auf dem Papier denkt. Das heißt, er schreibt, er streicht, schreibt drüber, schreibt runter, streicht wieder, schreibt weiter, streicht den ganzen Absatz, formuliert neu. Und die Manuskripte zum zweiten Buch, das waren ungefähr 600 Manuskriptseiten. Und zum dritten Buch sind etwa 1000 Manuskriptseiten überliefert. Also das können Sie sich dann vorstellen, in Heftchen oder eben in Papierstapeln, die aber auch erst gefunden werden mussten.
Bis heute ist die Textgrundlage, auf der Engels arbeiten musste, sehr verwirrend. Am Beispiel des zweiten Bandes des Kapitals erläutert Regina Roth ein paar der Schwierigkeiten, die sich der Edition in den Weg stellen.
Und es gibt also ein großes Manuskript von 150 Manuskriptseiten, was dann auch die Grundlage war für das zweite Buch. Sie haben auch noch einen Entwurf von 1864-65 gefunden. Den hat Engels relativ schnell aussortieren können, weil er eben sagte, das ist ein früherer Entwurf. Da gibt es dann den späteren von 68-70, das ist die Grundlage. Aber in diesem späteren Entwurf, der war nicht vollständig und auch das, was da war, war nicht vollständig ausgearbeitet, sondern es gab eben dann noch eine zweite Fassung, wo er den Anfang neu gestaltet hat. Und das ist eben auch das, was Marx ausgemacht hat. Er hat oft geschrieben, hat dann neue Fragen gefunden und hat sich dann mit diesen Fragen beschäftigt und hat dann eben zum Teil Studienmaterial, Bücher besorgt und sich die Sachen angeguckt oder hat sich notiert, zu dem Thema müsste ich noch was machen und da ist noch die Frage offen und so. Und hat dann im Prinzip seinen Schreibprozess unterbrochen. Mhm. Und deswegen, das macht es auch sehr schwierig.
Dass Friedrich Engels dennoch die endlose Kleinarbeit auf sich nahm, aus diesem Materialberg 2 einigermaßen lesbare Bücher zu machen, ist der letzte, aber sicher nicht der geringste Freundschaftsdienst, den er seinem verstorbenen Freund Marx erbrachte. Engels war zu diesem Zeitpunkt ein reicher Mann von gut 60 und schließlich dann von gut 70 Jahren, der an vielen Krankheiten laborierte.
Doch Engels stellte sein körperliches Wohlbefinden und wieder einmal den Großteil seiner eigenen Ambitionen als politischer Schriftsteller zurück, damit er die kaum entzifferbaren Manuskripte von Marx in eine lesbare Form bringen konnte. Er litt zu dieser Zeit stark an Rheuma und Schreibtischarbeit wurde ihm von den Ärzten verboten. Also stellte er den aus Deutschland geflohenen Schriftsetzer Oskar Eisengarten ein, der ihm bei der Editionsarbeit helfen sollte. Regina Roth veranschaulicht diese Situation von Engels damals.
Also er durfte nur liegen und konnte nicht sitzen. Und dann hat er sich einen Schriftsetzer organisiert, einen im Exil befindlichen Schriftsetzer aus Deutschland, der sowieso froh war, dass er eine Arbeit haben konnte und hat ihn als Sekretär engagiert. Und ihm hat er dann die Manuskripte diktiert, weil das war ja das Allerwichtigste für ihn, zunächst einmal die Hinterlassenschaft von Marx zu sichern und der Nachwelt zu übergeben, weil die Schrift eben schwer zu lesen war und so weiter. Und um das zu machen, hat er eben dann diesen Text diktiert. In der einen Phase hat er das zweite Buch, also die Manuskripte zum zweiten Buch diktiert, dann etwas später das Manuskript zum dritten Buch oder beziehungsweise die Teile, die er davon verwendet hat. Und man muss sich das dann eben so vorstellen, dass er sich aufs Sofa gelegt hat, diese Manuskripte für sich vorgenommen hat und Oskar Eisengarten eben diktiert hat in die Feder. Der hat dann manche Sachen auch selbst abgeschrieben und Engels selbst hat sich dann am Abend, wenn er dann wieder sitzen durfte, hat er sich dann hingesetzt und hat die Sachen durchgesehen und hat eben Einleitung geschrieben, hat die Übersetzung von Zitaten daneben geschrieben und so weiter und so fort.
Gut 2 Jahre nach dem Tod von Marx konnte Engels dann den zweiten Band des Kapitals publizieren. Doch die Entzifferungsarbeit an den Manuskripten forderte von ihm ihren Preis. Seine Augen wurden schwächer und er bekam eine Bindehautentzündung, die, da er sich gleich in die Arbeit am dritten Band des Kapitals stürzte, nicht mehr ausheilte, sondern schließlich chronisch wurde. Aber auch das konnte Engels, wie Regina Roth beschreibt, in seinem Arbeitseifer für Freund Marx nicht stoppen.
Mit dem dritten Buch hat er ja 9 Jahre gebraucht. Und das liegt eben einfach meines Erachtens hauptsächlich an der unfertigen Textgrundlage, dass er damit eben Schwierigkeiten hatte. Und dort gab es dann eben halt auch wieder so eine Phase, wo er eine schwere Augenkrankheit hatte, die ihn also auch über mehrere Jahre begleitet und geplagt hat. Aber er hat sich auch davon nicht abhalten lassen, diese Manuskripte zu bearbeiten. Dann hat das eben halt nur in wenigen Stunden, in denen er bei Tageslicht lesen konnte, hat er sich damit beschäftigt und hat versucht, eben aus dem Buch etwas, wie hat er das so schön gesagt, aus dem Material etwas zu machen.
1894, 11 Jahre nach Marx Tod, konnte Engels dann den dritten und letzten Band des Kapitals publizieren. Da die Materialgrundlage, die Marx hinterlassen hatte, so lückenhaft war, hatte Engels vieles ergänzen und Überleitungen zwischen den fragmentarischen Kapiteln schreiben müssen, die er als seine Texteingriffe kennzeichnete. Er hat aber auch Änderungen und Einfügungen vorgenommen, die er den Lesern nicht kenntlich machte. Doch änderte das nichts daran, dass das Kapital ein Torso blieb. Engels konnte an der Tatsache, die von den Anhängern des orthodoxen Marxismus gern übergangen wird, dass Marx an seinem Hauptwerk gescheitert ist und es unvollendet hinterließ, letztlich nichts ändern.
Schon bald, nachdem der dritte Band erschienen war, wurde bei Friedrich Engels Speiseröhren- und Kehlkopfkrebs diagnostiziert und er starb wenige Monate später. Während der langen Jahre seiner Arbeit am Kapital hat Engels einmal in einem Brief an Marx' Tochter Laura die vielen körperlichen Beschwerden erwähnt, die ihn plagten, aber dann über seinen Freund, den er immer Mohr nannte, geschrieben:
Immerhin werde ich weiter an dem Buch arbeiten, das Mohr ein Denkmal setzen wird, von ihm selbst geschaffen und grandioser als irgendeins, das andere Menschen Mohr setzen könnten. Und doch kann ich aufrichtig sagen, solange ich an seinem Buch arbeite, bin ich mit ihm verbunden, als ob er lebte.
Sie hörten Karl Marx und Friedrich Engels über Größe und Grenzen einer abenteuerlichen Freundschaft. Feature von Uwe Wittstock. Es sprachen Birgitta Asheuer, Moritz Pliquet, Christian Klischart, Marc-Oliver Schulze und Ingrid Elsigey. Ton und Technik André Buscharepp, Regie Burkhard Schmidt. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2018.